Pflegen Online, der Podcast für die Pflege. Präsentiert von den Partnerinnen des Frauennetzwerks Top Management Pflege. Corian, Paul Hartmann AG, Medizinische Hochschule Hannover, Dann Produkte, Steigentech, Terragon AG, Carla Kemmer Beratungsgesellschaft und Fruit Klinikberatung.
Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich bin Kerstin Werner, Projektmanagerin Pflegemedien bei der Schlüterschen. Willkommen zum zweiten Podcast von Pflegen Online und dem Frauennetzwerk Top Management Pflege. Auch heute geht es wieder um Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Sie zu gewinnen ist die eine Sache, sie zu halten eine ganz andere. Und genau das ist unser Thema. Sie wissen nicht so richtig, woran es liegt. Sie informieren ausreichend, sie erklären viel, sie bringen Verständnis auf. Dennoch, die ersten Kündigungsgerüchte kommen Ihnen schon wieder zu Ohren. Ein Führungsstil mit dem recht sperrigen Namen transformational könnte Ihre Lösung sein. Was das ist und wie das funktioniert, wollte die Chefredakteurin von Pflegen Online, meine Kollegin Kirsten Gede, genau wissen und hat sich dafür eine Fachfrau eingeladen.
Ja, die Fachfrau, die ich Ihnen vorstelle, ist Frau Dr. Barbara Miller. Dr. Barbara Miller ist Psycholinguistin und coacht Mitarbeiter der mittleren Führungsebene in der transformationalen Führung. Und für uns, für Sie, liebe Hörer, ist es besonders wichtig oder besonders interessant, dass es gerade auch Pflegemanager der mittleren Führungsebene sind, die Frau Dr. Barbara Miller coacht. Das tut sie in den Krankenhäusern und das tut sie auch in Altenpflegeeinrichtungen. Deshalb ist sie für uns die ideale Gesprächspartnerin.
Hallo Frau Gede, schön, dass wir heute mal sprechen können. Vielen Dank für Ihre Einladung.
Die transformationale Führung, das schwabert so durch die Räume, man hört es immer häufiger und denkt dann, na, das könnte ja irgendwie wieder so ein Trend sein. Es gibt den demokratischen Führungsstil, es gibt den coachenden Führungsstil und jetzt gibt es wieder was Neues, jetzt gibt es den transformationalen Führungsstil. Was ist das Besondere an diesem Führungsstil?
Transformational, das fällt meinen Coaches auch immer schwer, erstmal zu verstehen, was bedeutet denn dieses Wort. Und das Wort ist nicht so wichtig wie die Art und Weise des Führungsstils selber. Wenn man sich vorstellt, transformational heißt, dass ich als Führungskraft meine Werte und Ziele oder die des Unternehmens, an denen ich mich auch selber orientiere, die ich für mein Team wichtig erachte, ne, in den Köpfen meiner Mitarbeiter pflanze und entsprechend auch verändere und mich sorgfältig um deren Wachstum kümmere. Darum geht's. Also transformieren bedeutet so viel wie formen, umgestalten, ja. Und hier ist die emotionale Beziehung zwischen Führungskraft und Mitarbeiter spielt hier eine ganz, ganz wichtige Rolle. Wer transformational führt, der handelt besonders im Sinne von 4 Kompetenzen. Die erste Kompetenz ist die eigene Vorbildfunktion. Damit erreiche ich deutlich mehr Vertrauen und Respekt. Und ich kann Ihnen da gerne mal ein Beispiel zu geben. Wenn ich etwas von meinen Mitarbeitern erwarte, dass die mich zum Beispiel respektvoll behandeln, ja, dass sie mich wertschätzend behandeln, dann ist das alles keine Einbahnstraße. Das muss ich natürlich auch selber vorleben. Und nur wenn ich das vorlebe, dann habe ich auch den entsprechenden Einfluss und werde auch als fair wahrgenommen auf dieser Seite, ne? Bleiben wir doch mal bei der Wertschätzung. Ich höre im Unternehmen immer wieder, dass sich Mitarbeiter nicht wertschätzend behandelt fühlen. Der wichtigste Grund dafür ist, dass niemand so recht weiß, wann fühle ich mich denn eigentlich wertgeschätzt. Für den einen ist das ein Schulterklopfen, für den anderen ist das ein Tag frei, für den nächsten ist das ein besonderer Wunsch im Dienstplan berücksichtigt. Der nächste möchte eine Gehaltserhöhung. Wieder ein anderer freut sich darüber, wenn der Chef durch die Flure geht und allen auf die Schulter klopft. Also da muss man auch erstmal drüber sprechen, um zu erkennen, was bedeutet Wertschätzung. Und wenn ich das weiß, wie meine Mitarbeiter so ticken, ja, dann kann ich natürlich auch entsprechend vorbildlich sein und ihnen das geben, was sie ihren Bedürfnissen entsprechend brauchen und dann bekomme ich das möglicherweise auch zurück. Aber so habe ich am meisten Einfluss.
Okay. Und der zweite Punkt?
Der zweite Punkt der transformationalen Führung, also die zweite Kompetenz, da geht es um die Inspiration. Die Führungskräfte tun sich oft schwer, ihre Mitarbeiter von Zielen zu überzeugen, die sie möglicherweise auch von oben bekommen oder was sie jetzt halt wieder als neues Aufgabengebiet haben oder gerade wenn das Schiff auf eine Krise zusteuert, ja. Hier fällt die Inspiration oft mau aus, obwohl man sich denken kann, wenn ich Inspiration ausübe, dann gehen die Mitarbeiter auch motiviert mit, ne? Dann wissen sie, okay, da hinten ist eine andere Zukunft, die gefällt mir, da möchte ich mich hinbewegen, da gehe ich mit. Und dazu ist es wichtig, sich selber erstmal zu reflektieren und zu überlegen, was kann ich denn mit diesen Zielen anfangen? Was ist meine Vision möglicherweise als Beispiel von einer besseren Abteilung, von einem motivierteren, zufriedenen Team, von mehr Ordnung, von zufriedeneren Bewohnern, Patienten? Und wenn ich diese Vision habe, dann kann ich die transparent machen, je nachdem, wie gut ich rhetorisch es halt kann. Ne? ne? Aber ich kann es mit meinen eigenen Worten so transparent machen, dass die Leute auch sagen, oh ja, das ist besser, als es jetzt ist. Und daraus lassen sich gemeinsam wieder Ziele entwickeln. Und Ziele sind erreichbar, was eine Vision in der Regel nicht ist. Ja, die schildert nur ein Bild. Aber Ziele sind erreichbar. Da kann man auch mal was aushalten und die Zähne zusammenbeißen. Ja, und dann kann man wieder einen Erfolg feiern, wenn man ein Ziel erreicht hat.
Könnten Sie das Inspirieren vielleicht noch verdeutlichen, wie man es nicht macht und wie man es machen kann?
Ja, das Gegenteil von Inspiration mit Visionen und Zielen ist so nach Gutsherrenmanier der autoritäre Führungsstil. Von oben werden dann Aufträge und Strategien so nach unten durchgereicht, ne, die dann vom Mitarbeiter, wenn man Glück hat, ausgeführt werden. Wenn man Pech hat, muss man mit vielen Widerständen rechnen und dann laufen einem die Leute davon. Weil eben genau das fehlt, das sehen wir in unserer Politik ja auch ganz oft, dann kriegen wir neue Maßnahmen vorgesetzt, da wird nachjustiert, jeden Tag irgendwas Neues, weil die ganze Strategie, die Idee nicht komplett durchgedacht ist oder nicht bis zum Ende gedacht ist. Und da verzweifeln die Mitarbeiter, ja, weil sie da keine Inspiration erfahren. Sie wissen nicht, wo soll es denn eigentlich hingehen. Und wenn ich es als Führungskraft schaffe, mir selber davon ein Bild zu machen, wo wollen wir gemeinsam hin? Ganz oft merke ich auch in den Gesprächen zwischen Führungskraft und Mitarbeiter oder weiteren Vorgesetzten, dass sie alle das gleiche Ziel haben, aber mit unterschiedlichen Wegen dahin hinkommen wollen. Aber sie sprechen nicht drüber. Sie sagen einfach nur, das müssen wir jetzt machen. Und dann können die Mitarbeiter nicht mitgehen, weil sie es anders lösen würden.
Dann heißt inspirieren eben auch mehr erklären.
Mit Beispielen arbeiten, wirklich bildlich schildern, wie man sich die Zukunft vorstellt. Mhm. Und mit Zuversicht und Optimismus ein entsprechendes Bild auch vermitteln. Ja? Da ist es natürlich hilfreich, die Emotionen ruhig auch mal ein bisschen spielen zu lassen und Gefühle zu vermitteln. Das ist überhaupt nicht verkehrt an der Stelle. Ja? Weil Motivation ist ein emotionales Triebmittel. Wir bewegen uns erst, wenn wir emotional motiviert sind.
Kann das nicht sogar sehr gefordert sein, emotional zu werden? Fehlt das vielleicht sogar im Klinikalltag?
Naja, also ich glaube eher, es sind die negativen Emotionen, die die Führungskräfte bremsen. Wenn sie sich davon nämlich mitreißen lassen, von der Negativität, dann kann ich das natürlich ganz schnell auch auf mein Team übertragen. Und wir verwenden immer gerne so diesen Begriff, wenn man sich dann so im Jammertal suhlt, dann ist das ein ganz gefährlicher Prozess. Der muss zwar auch passieren und der darf auch sein. Trotzdem sollte die Führungskraft es schaffen, die Mitarbeiter wieder mitzunehmen, rauszunehmen und in eine andere Richtung zu führen. Und da kann sie ganz, ganz viel leisten, ne? Gerade wenn sie den Mitarbeitern wieder eine Teilhabe zurückgibt. Und da sind wir dann auch schon bei Punkt 3. Ne? Da geht es dann nämlich um das Anstreben von Eigeninitiative, um mehr Selbstständigkeit, damit Mitarbeiter auch das Gefühl haben, hey, wir sind an dem Prozess, an dem Gestaltungsprozess tatsächlich beteiligt. Ja? Und hier kann man sagen, jetzt komme ich wieder auf Ihre vorherige Frage zurück. Es gibt ja, wie Sie erzählten, es gibt ja so wahnsinnig viele Führungsstile, das stimmt. Nicht jeder Führungsstil ist komplett neu oder erfindet sich komplett neu. Aber auch Führungsstile müssen sich weiterentwickeln. Die müssen sich den Gegebenheiten anpassen, ja. Und wenn ich jetzt hingehe und mir aus jedem Führungsstil das Beste rauspicke, dann komme ich am Ende beim transformationalen Führungsstil raus.
Zu der Eigeninitiative hätte ich noch eine Frage. Sind nicht vielleicht auch einige Mitarbeiter damit überfordert? Oder wie kann man das am besten vermitteln, dass man Eigeninitiative nicht erwartet, aber zur Eigeninitiative anregen? In welchem Rahmen?
Ich finde sehr wohl, dass man das auch durchaus erwarten kann. Immerhin bekommen alle Pflegekräfte auch ein Geld dafür, dass sie arbeiten. Wir können darüber streiten, ob das ausreichend ist, das Geld und das, was sie dafür bekommen. Absolut, ne? Aber sie haben einen festen Arbeitsplatz, sie haben einen sicheren Arbeitsplatz und sie können sich heutzutage fast aussuchen, wo sie arbeiten tatsächlich. Also das heißt, Eigeninitiative kann ich tatsächlich erwarten, aber unterschiedlich nach Reifegrad auch. Ich kann von einem Schüler nicht so viel erwarten wie von einer Pflegehilfskraft oder von einer Fachkraft oder von einer Leitung. Ich muss mir natürlich ganz genau angucken, wen habe ich denn da vor mir. Ich finde es aber wichtig, dass wir jede Person, mit der wir zusammenarbeiten, dass wir diese Expertise wahrnehmen, die sie mitbringt und sie nicht einfach nur hin und her schicken, dies und das tun lassen, sondern ihre Ideen mitnehmen, sie mitwirken lassen und ihnen zeigen, dass es wichtig ist, die Zukunft mitzugestalten. Und dann kommt das von ganz alleine, wenn ich eine Teamsprechstunde mit meinem Team mache und die mal frage, hey Leute, was läuft gut? Dann müssen sie erstmal ganz lange überlegen, aber dann ist das schon mal schön, wenn man ein paar Sachen gesammelt hat, die ihnen gut gefallen, warum sie jeden Tag aufstehen. Wenn ich sie dann frage, was läuft schlecht, geht das ganz, ganz schnell, was gefällt ihnen nicht. Wenn ich sie dann aber bitte, jetzt lass uns mal drauf fokussieren, was wir selber in der Hand haben, was wir ändern können, was wir persönlich ändern können, ohne irgendwen zu fragen zu müssen, ne? Dann kommen Lösungen dabei raus, dann habe ich Maßnahmen.
Das findet dann auch am besten in einem Teammeeting statt oder was ist der richtige Rahmen?
das Gemeinschaftsgefühl wird am besten natürlich in dieser Teamatmosphäre gefördert. Ne? Dieses, wir schaffen das jetzt gemeinsam. Wir können das gemeinsam anpacken. Wir kriegen ein Ziel von oben und wir überlegen uns, unter welchen Kriterien können wir das stemmen? Wie muss das für uns aussehen, dass das gestaltbar ist? Ich kann aber als Führungskraft mehr tun. Ich kann, und das ist die vierte Kompetenz, ich kann individuell fördern. Ich sollte, egal wie stressig es ist, mir wirklich Zeit für Gespräche nehmen. Und zwar nicht nur zwischen Tür und Angel, sondern da kommt meistens wenig Ergiebiges raus. Ich sollte mich konstruktiv und anlassbezogen mit den Mitarbeitern auseinandersetzen und Anerkennung zollen für das, was sie gut leisten, aber auch ihre Potenziale hervorlocken, um anregen und ihnen mit Zuversicht zeigen, dass ich auch mehr von ihnen erwarten kann, weil sie das leisten können. Und es passiert dann ganz automatisch, dass je nach Reifegrad sich die Leute mehr trauen und dann stolz sind, dass sie das geschafft haben und erreicht haben. Und plötzlich entsteht Motivation, plötzlich entsteht Freude. Und das ist unter den, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn man unter so harten Arbeitsbedingungen und Rahmenbedingungen arbeiten muss, wie unsere Pflegekräfte. Und wenn man jetzt den Führungskräften hier, die Führungskräfte hier schulen kann, wie sie zumindest diesen Punkt fördern können, ihre Mitarbeiter fördern können, dann finde ich das ganz, ganz wichtig und lohnenswert.
Wie führe ich diese Gespräche am besten? Sie sagten ja nicht zwischen Tür und Angel, aber sicherlich auch nicht so steif wie in einem Personalgespräch.
Oh, da gibt's auch so riesen Unterschiede in den verschiedenen Unternehmen. Manche, die haben überhaupt keine Struktur, die führen nach Bauchgefühl das Gespräch. Das hat dann oft zur Folge, dass der Mitarbeiter nicht versteht, um was geht's denn hier eigentlich? Vor allem, was hat das möglicherweise für eine Konsequenz? Oder muss ich da gar Angst vor haben? Unternehmen, die sich damit auseinandergesetzt haben, ja, Führungskräfte, die haben eine Struktur aufgebaut. Da gibt es dann anlassbezogene Gespräche, zum Beispiel Krankenrückkehrgespräche. Es gibt formale Kritikgespräche. Es gibt Mitarbeiterjahresgespräche, wo auch gemeinsam wirklich Ziele vereinbart werden, wo aber auch tatsächlich eine Bewertung stattfindet hinsichtlich dem, was einfach noch möglich ist, was noch besser gehen kann. So, wenn ich jetzt weiß, wie ich dieses Gespräch nenne, tue ich mir doch viel leichter. Dann kann ich den Mitarbeiter auch dazu bitten, pass auf, wir haben jetzt diesen Monat ein Mitarbeiterjahresgespräch. Hier hast du schon mal ein paar Unterlagen, dann weißt du, worauf du dich vorbereiten kannst. Ich freue mich auf die Zeit mit dir. Lass uns das mal machen. Ne? Mhm. Und auch vor Kritikgesprächen. Ich weiß, dass viele Führungskräfte Angst davor haben, wenn sie Kritik üben, dass der Mitarbeiter morgen mit einem Krankenschein wedelt, weil er vielleicht selbst auch keinen Ausweg weiß. Diese Angst ist da.
Das ist schon eine gängige Reaktion auf Kritikgespräche.
Es gibt sicherlich viele Dinge, die das auslösen können. Ich glaube nicht, dass das Kritikgespräch das alleine ist, sondern ich glaube, wenn sich ein Teammitglied im Team nicht wohlfühlt, in keine gute Arbeitsatmosphäre herrscht oder Stress mit der Führungskraft hat oder tatsächlich sogar mit der Arbeit nicht klarkommt, auch es gibt so viele Gründe, dass das dann dazu führen kann, dass sich ein Mitarbeiter eine Auszeit nimmt. Und meinetwegen, das soll auch okay sein, aber es darf nicht die Führungskraft dazu bringen, zu sagen, okay, dann kritisiere ich nicht mehr. Das ist ganz gefährlich. Und auch wenn die Krankentage häufen, dann sollte sich die Führungskraft mit dem Mitarbeiter zusammensetzen und sagen, hey, was ist da eigentlich los? Wie kann ich dir helfen? Was ist da die Ursache? Weil das ist ihr Auftrag, für die Gesundheit zu sorgen, für den Schutz des Mitarbeiters, für die Sicherheit des Mitarbeiters und nicht zuletzt auch Mitarbeiterbindung.
Das heißt, die transformationelle Führung ist auch ein offensiver und mutiger Führungsstil, kann man das so sagen?
Offensiv auf alle Fälle. Ja, also es gibt ja auch den Laissez-faire-Führungsstil, da lässt man einfach die Leute so machen und auch da gibt es einen kleinen Anteil, wenn ich natürlich ein funktionierendes Team habe, dann lasse ich die mal frei laufen, dann können die sich entfalten und dann entwickeln die Ideen und sind innovativ, das ist toll. Trotzdem brauche ich einen Überblick, ich muss gucken, wo kann ich nachregulieren, wo muss ich das Getriebe schmieren, wo muss ich den Sand entfernen, wo muss ich nachjustieren, wie kann ich Prozesse weiter vorantreiben, wem gebe ich welche Verantwortung. All das sollte ich ja im Blick haben und das kann ich mit Laissez-faire absolut nicht leisten. Deswegen, klar, offensiv, aktiv und konstruktive Kommunikation und nicht ausschließlich bla bla zwischen Tür und Angel.
Wie leicht ist es denn jetzt für Mitarbeiter im mittleren Management, die transformationale Führung umzusetzen? Gibt es da Grenzen? Können die das allein machen? Macht man das am besten als Klinik insgesamt?
Das ist eine ganz tolle Frage, weil es klappt natürlich am allerbesten, wenn auch der Kopf des Hauses transformational denken kann, ja. Mit dieser Denkweise kommen dann ja jede Menge positive Veränderungen auch auf ihn oder sie als Chef zu. Plötzlich hat das mit initiativ mitdenkenden Mitarbeitern zu tun. Da muss man dann auch schon mal die Kontrolle ein Stück weit abgeben können oder sich auch mal Macht teilen können. Und für diejenigen, die diesen Luxus jetzt nicht genießen können, stoßen dann bei autoritären Vorgesetzten auch mal an Grenzen. Und da müssen sie sich am Ende fragen, wie hartnäckig wollen sie sein, um den Führungsstil, von dem sie jetzt überzeugt sind, in ihrem Einflussbereich auch tatsächlich einzusetzen. Ne? Und die Motivation und die Leistungen des Teams, die sprechen ja dann wieder für sich selbst. Und Vorbilder haben bekanntlich großen Einfluss. Ne? Das ist ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen und hier braucht es definitiv Mut, Willensstärke und Durchhaltevermögen.
Sie haben eine Studie ja durchgeführt zur obersten Führungsebene, die ja nicht so wirklich Mut macht. Welche Probleme könnte es geben mit der obersten Führungsebene bei der Umsetzung der transformationalen Führung?
Vielleicht kurz als Bild für die Studie, was das überhaupt war. Als Coaches in diesem laufenden Projekt konnten meine Kolleginnen und ich nämlich die Führungskräfte auch während der Krise, also auch während des Lockdowns tatsächlich begleiten. Und es kommt das Ministerium Rheinland-Pfalz, das hat vor Jahren schon begonnen mit Kooperation des Deutschen Krankenhausinstitutes in Düsseldorf, den Baustein Weiterbildung für Führungskräfte der Pflege zu fördern. Und unter anderem hat sich hier dieses Projekt Transformationale Führung in Gesundheitseinrichtungen durchgesetzt mit eben dieser Befragung zur Zufriedenheit zu Beginn und am Ende. Das funktionierte so, dass die Führungskräfte transformational erstmal nur geschult wurden in der Gruppe und hinterher dann noch über ein halbes Jahr lang mit Coaching begleitet wurden, damit man auch die Strategien umsetzen konnte im Alltag. So, und was rauskam, war tatsächlich, dass die Zufriedenheit der Führungskräfte mit ihrem Führungsstil unter gleichen Arbeitsbedingungen am Anfang bei weitem nicht so hoch war wie am Ende des Projektes, weil sie alle gesagt haben, auch das habe ich natürlich auch durch viele Rückmeldungen mündlich mitbekommen, weil sie viel mehr Handwerkszeug hatten. Sie konnten auch in schwierigen Situationen bewusst vernünftige Entscheidungen treffen und sinnvoll vollführen, mit Effekt. Sie hatten deutlich bessere Rückmeldungen seitens ihrer Mitarbeiter. Und das ist das, was zählt. Und was Sie tatsächlich vielleicht mal gehört haben, sind die Dinge natürlich wie hohe Personalfluktuation, immer noch ein hoher Krankenstand. Ja, natürlich, es ist ein Prozess und es geht nicht von heute auf morgen und das darf man auch nicht erwarten. Und wir haben natürlich durch unser Projekt, auch wenn es jetzt schon seit ein paar Jahren läuft, noch nicht alle erreichen können. Ja, und die da sind, die arbeiten dran und die tun was. Das kann ich verfolgen, das kann ich sehen und ich höre immer wieder von meinen Coaches, was sie schon alles erreicht haben. Also ich bin da absolut zuversichtlich, dass wir da auch in den nächsten Jahren, das nächste Projekt startet bereits nächstes Jahr schon wieder, das eine läuft noch, das nächste startet schon, weil es eben so gut angenommen wird und auch die Chefs sehen, oh, das ist spannend, die mittlere Management-Ebene, Führungsebene, die hat das im Griff, die führt gut, ne? Also es wird wohl schon was dran sein.
Wie verbreitet ist denn der Führungsstil inzwischen in Deutschland? Oder gibt es Länder, die da weiter sind?
Der Begriff, der war schon Anfang der 90er Jahre da. Zuerst wurde der politisch aufgegriffen, ne, wenn politische Reden studiert worden sind. Dann wurde eben gesagt, wo ist hier der Unterschied, transformational, autoritär etc. Und dann ist die freie Wirtschaft darauf gekommen, auf die Idee. Und dort ist der schon ganz stark etabliert in ganz vielen Unternehmen. In der Pflege kommt der erst an, weil wir da natürlich noch sehr viele autoritäre Strukturen auch einfach vorherrschen haben. Ne. Da haben wir dann ganz oben den Geschäftsführer sitzen, dann die Chefärzte, die Oberärzte, Assistenzärzte, dann geht das runter bis zum AIPler, auf der anderen Seite dem Pflegedirektor, dann haben wir die Pflegedienstleitung, Hauswirtschaftsleitung, dann haben wir die Wohnbereichsleitung oder Stationsleitung, Fachkräfte, Hilfskräfte. Wir haben da eine Struktur, die ich auch gar nicht so verkehrt finde. Jeder Fachbereich weiß, was sind meine Mitarbeiter, für wen habe ich die Verantwortung. Schwierig wird es, wenn plötzlich keine Schnittstellenkommunikation mehr stattfindet, wenn überhaupt keine Kommunikation stattfindet oder nur wenig. Und da haben wir dann ein riesengroßes Problem und das konnten wir in der Krise von Covid-19 ganz deutlich erleben.
Gibt es da eine Studie zu?
Das steht alles in dem Pflegebericht von der Frau Dr. Löffert vom Deutschen Krankenhausinstitut. Das kann man auf der Homepage alles einlesen. Natürlich alles anonym. Wir werden jetzt keine Krankenhäuser da draufstellen, namentlich, das ist klar. Wir konnten aber auch sehen, was so die Tricks waren von den Häusern, die die Krise gut gemeistert haben. Und Tricks sind dabei, die haben erstmal vorher schon viel Arbeit in Kommunikation investiert. Mhm. Das heißt, die haben hier das Vertrauen der Mitarbeiter und dadurch auch deren Loyalität, weil sie sich mit dem Unternehmen identifizieren, extrem gestärkt, sodass das Team dann auch mal kurze Durststrecken ausgehalten hat. Ne? Das ist anderen Häusern, die da nicht so viel Wert drauf gelegt haben, anders ergangen. Die haben zudem auch Expertenteams gebildet, ne? Mit Schnittstellenkommunikation. Die haben sich ein Problem angeguckt von allen Seiten und haben gemeinsam Lösungen gefunden, die für alle Bereiche auch vernünftig sind und umsetzbar sind. Die haben sich dann Feedback-Schleifen gewidmet, haben ihre Mitarbeiter gefragt, passt auf, diese Pilotstrategie, wie funktioniert die bei euch? Wie kommt die bei euch an? Und dann hatten die Mitarbeiter Möglichkeit auch, ohne in den Widerstand gehen zu müssen, mitzuteilen, wo Schwierigkeiten sind, was nicht umsetzbar ist, was vielleicht auch komplett an den Haaren herbeigezogen war. Und dann konnte man hier nachjustieren. Und die haben einen guten Job gemacht in der Krise.
Also es ist nicht so, dass in den Krankenhäusern rundweg ein autoritärer Führungsstil herrscht.
Nein, in verschiedensten Abteilungen sehe ich da deutliche Fortschritte.
Dann eine letzte Frage. Also wenn ich jetzt als Stationsleitung mir sage, so, ich möchte das auch machen, mal sehen, wie weit ich damit komme. Was wäre so der geeignete erste Schritt?
Transformationale Führung fängt ja im Kopf an. Und das ist mein Eigentum. Ne? Und als erstes kann die Führungskraft ihre eigene Haltung reflektieren. Die besten Führungskräfte reflektieren sich selber. Die reflektieren ihre Identifikation mit dem Unternehmen, ihre eigenen Visionen von einer besseren Zukunft, von einem besseren Team, von einer besseren Abteilung, einer modernen, schönen Abteilung, einem zufriedenen, motivierten Team. Und sie kann ihr persönliches Interesse auch an den Mitarbeitern selber und ihre eigenen Motive in ihrer Funktion mal hinterfragen. So, und dann könnten sie schon morgen etwas Zeit zusammenkratzen, ihr Team zusammentrommeln und gemeinsam Antworten finden. Zum einen auf die Frage, was gefällt uns an unserer Zusammenarbeit, was macht Freude, das behalten wir bei. Ja, das schafft auch dieses Gemeinschaftsgefühl. Zum anderen, was gefällt uns nicht, was wollen wir denn verändern? Und dann wirklich sich zurückhalten und die Leute mal machen lassen und sagen, wo habt ihr Einfluss, was könnt ihr ändern, was könnt ihr jetzt sofort direkt ändern? Und dann konsequent genug sein, das nachzuverfolgen, die Maßnahmen, die die Mitarbeiter entwickelt haben. Es gibt so viele Erwartungen aneinander, die nur offen ausgesprochen werden, wenn man dem Gespräch auch eine adäquate Plattform dafür bietet. Und auch wenn Gewohnheiten, Routinen wie Arbeitsabläufe und Arbeitszeitmodelle, Kommunikationsstrukturen regelmäßig reflektiert werden, dann erleben wir erst Perspektivwechsel und eine Wahrnehmungserweiterung. Und es ist echt erstaunlich, wie viele gute und brauchbare Ideen diese Mitarbeiter liefern, wenn man sie zum Ideenaustausch ermuntert. Ne? Und so zahle ich auf das Wachstum des Unternehmens bei. Ne? So steigt auch die Mitarbeiterbindung, definitiv.
Gut.
Letzter Tipp vielleicht, man könnte auch mal darauf achten, anders zu dokumentieren als in Schwarz-Weiß auf DIN A4. Das liest sowieso keiner. Wie wäre es denn mal mit ein paar bunten Karten oder einem großen Flipchart-Papier, das das Team selber ausfüllen kann, hinterher für alle sichtbar wirklich aufhängen kann? Wie wäre es mal mit einem Treffen online, so wie wir das jetzt hier machen, um auch mal über solche Dinge zu reden und eine Tasse Tee zusammen zu trinken und mit Ideen zu jonglieren? Das hat ja in Covid-19 doch sehr gelitten, muss man wirklich sagen. Also nur Mut. Und viel Spaß. Es macht Spaß.
Ich danke Ihnen, Frau Dr. Miller, für das Gespräch und freue mich, mit Ihnen gesprochen zu haben.
Vielen Dank, Frau Gede, für Ihre Zeit.